Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Erstes TV-Interview für Kamala Harris und Tim Walz in den USA gestern Nacht. Wie haben sie sich geschlagen? Es wurde mit Spannung erwartet. Sebastian Hesse.
Democratic Presidential Nominee Kamala Harris and Vice Presidential Nominee Tim Walz.
Sie waren nur zu dritt in Kim's Café, einem Familienrestaurant in Savannah, Georgia. Und dennoch wirkte die Dreierrunde aus Kamala Harris, ihrem Kandidaten für die Vizepräsidentschaft Tim Walz und der CNN-Moderatorin Dana Bash nicht einsam. Weil die Chemie irgendwie stimmte, konnte Bash auch Heikles ansprechen, die Meinungswechsel, die das Trump-Lager Harris genussvoll um die Ohrenhaut, etwa beim Reizthema Fracking, besonders wichtig im Bergbau- und Wechselwählerstaat Pennsylvania, ohne den weder Harris noch Trump gewinnen können. Würde sie die umstrittene Gas- und Ölfördermethode immer noch verbieten, wie sie es einst aus Klimaschutzgründen angekündigt hatte?
No, and I made that clear on the debate stage in 2020, that I would not ban fracking.
Nein, sie habe schon 2020 im Wahlkampf ihre Pro-Fracking-Haltung betont und daran habe sich bis heute nichts geändert. So versuchte sich Harris aus einer der wenigen unangenehmen Passagen zu winden. Aber sie habe doch einen Umschwung gemacht, hakte die Moderatorin nach.
The most important and most significant aspect of my policy perspective and decisions is my values have not changed.
Entscheidend sei, dass sie stets verlässlich bei ihren Wertvorstellungen geblieben sei, konterte Harris. Überhaupt Verlässlichkeit auch Tim Walz, der über weite Strecken einfach zurückhaltend neben den beiden Frauen saß, ging es in der Selbstdarstellung vor allem darum, ein Kumpeltyp zu sein, der eine verständliche Sprache spricht und das Herz am rechten Fleck hat.
I think people know me, they know who I am, they know where my heart is.
Und weil Harris Walz als Tandem mit Bodenhaftung wahrgenommen werden wollen, bejahte die amtierende Vizepräsidentin auch die Frage danach, ob sie jemanden aus dem gegnerischen Lager, einen Republikaner, ins Kabinett holen würde.
Will you appoint a Republican to your cabinet?
Yes, I would.
Und so sprach Kamala Harris über vieles, nur über einen so gut wie gar nicht, Donald Trump.
He suggested that you happened to turn black recently for political purposes.
Der habe ihr unlängst vorgeworfen, nur aus politischen Gründen zu behaupten, sie sei eine Schwarze. Harris winkte ab. Trumps sattsam bekanntes, ermüdendes Strategiepapier. Die nächste Frage, bitte.
Aus den USA, Sebastian Hesse. Ja, und damit zu wichtigen Meldungen des heutigen Tages kurz zusammengefasst. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel sind heute Morgen erstmals Straftäter nach Afghanistan abgeschoben worden. Dagmar Pepping.
Nach Informationen des Spiegels startete am frühen Morgen ein Charterjet von Qatar Airways von Leipzig nach Kabul. An Bord sollen sich 28 afghanische Straftäter befinden. Jeder Abgeschobene erhielt demnach vor dem Flug 1.000 Euro Handgeld, berichtet das Magazin, das sich auf Sicherheitskreise beruft. Auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios wollte sich das Bundesinnenministerium dazu nicht äußern. Offenbar hat der Golfstaat Katar bei der Abschiebung Schützenhilfe geleistet. Laut Medienbericht wurde die erste Abschiebung nach Afghanistan seit Machtübernahme der Taliban seit gut 2 Monaten vom Kanzleramt und den Innenbehörden vorbereitet.
Das von der Bundesregierung angekündigte Sicherheitspaket führt zu unterschiedlichen Reaktionen. Philipp Eckstein.
In dem Papier stehen viele richtige und vernünftige Dinge, das sagte Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag der ARD. Doch er schränkte ein, das sei noch viel zu wenig, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Der Plan, Sozialleistungen für sogenannte Dublin-Flüchtlinge zu streichen, sorgt indes für Kritik bei einigen grünen Politikern. So verweist etwa Fraktionschefin Britta Hasselmann auf das Bundesverfassungsgericht und Vorgaben zum Existenzminimum.
Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, verteidigte die geplante Streichung von Sozialleistungen für Asylsuchende, für die eigentlich andere EU-Staaten zuständig sind. In den Informationen sagte er:
Denn wir sprechen ja über Menschen, für die Deutschland gar nicht zuständig ist. Wir wollen ja das Grundrecht auf Asyl in Deutschland bewahren für diejenigen Menschen, die wirklich verfolgt sind. Und das Existenzminimum kann auch in einem anderen EU-Mitgliedsland sichergestellt werden, das für den Asylantrag dieses Menschen zuständig ist. Es geht ja beim Grundrecht auf Asyl nicht darum, sich einen Schutzort auszusuchen. Und ich erwarte jetzt auch von den Grünen, dass sie nicht wenige Stunden nach dieser Einigung ein solches Papier wieder aufschnüren.
Der Vorsitzende des Weltkirchenrates, Heinrich Bedford Strom, kritisiert die Verschärfung des Asylrechts. In unserer Sendung sagte der ehemalige Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland:
Das Minimum ist ja gesetzlich festgelegt und ich kann nicht nachvollziehen, dass man, wenn man die Sozialleistungen kürzt, wenn man Menschen überhaupt nichts mehr geben will, von dem sie leben sollen, was das dann an Vorteil bringen soll. Denn woher sollen die denn ihren Lebensunterhalt bekommen? Und wir dürfen es Terroristen nicht erlauben, die Seele unseres Landes sozusagen zu zerstören, indem wir diese humanitäre Grundhaltung aufgeben.
Dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, geht das Sicherheitspaket der Ampel nicht weit genug. Im Deutschlandfunk sagte er:
Da erwarten wir schon, dass wir IP-Adressen speichern dürfen, um zu gucken, mit wem hat dieser Mensch in seiner geflüchteten Unterkunft kommuniziert. Wir haben schon erwartet, dass wir im Blick auf die grenzpolizeiliche Arbeit moderne Technik bekommen, um Fingerabdrücke direkt an der Grenze festzustellen. Und mit Blick auf das Waffenrecht, wenn man ein allgemeines Umgangsverbot oder das Führen in der Öffentlichkeit gefasst hätte, dann hätten wir auch in der Innenstadt kontrollieren können. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass wir sagen müssen, sind wir in der Bahn, sind wir in einem Flugzeug? Das ist ja gerade der Wirrwarr, den man hätte entzügeln müssen, damit wir viel freier und einfacher arbeiten können.
Die Außenministerinnen und Minister der EU konnten sich bisher nicht darauf verständigen, ob die EU-Sanktionen gegen zwei rechtsextreme israelische Minister verhängt werden sollen. Der Nahostexperte der Bertelsmann Stiftung, Christian-Peter Hanelt, kritisierte diese Uneinigkeit in dieser Sendung.
Es braucht eine andere Strategie in der Form, dass die EU ihre Position stärkt, um den USA den Rücken zu stärken in ihrer Druckausübung auf die Parteien, dass eben zu einem Waffenstillstand in Gaza kommt mit dem angestrebten Deal für die Geiselbefreiung und die Gefangenen und dann eben auch gleichzeitig eben die palästinensische Autonomiebehörde zu stärken, um ihr zu signalisieren, ihr seid die Ansprechpartner in Palästina.
Die Weltgesundheitsorganisation hat mitgeteilt, dass Israel und die Hamas zeitlich begrenzten Feuerpausen zugestimmt haben, um Polioimpfungen im Gazastreifen zu ermöglichen. Charlotte Voss.
Ab Sonntag soll im Gazastreifen geimpft werden, immer von 6 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags. In diesem Zeitraum gibt es keine Angriffe, so die Vereinbarung der federführenden Weltgesundheitsorganisation mit Israel. Sicherheit sei sowohl für die Impflinge und deren Familien als auch für die mehr als 2000 Helfer vor Ort wichtig, betonte Rick Peppercorn. Der WHO-Vertreter in Gaza war extra nach New York zu einer Pressekonferenz bei den Vereinten Nationen zugeschaltet worden. Der zunächst auf 9 Tage ausgelegte Plan von WHO und anderen UN-Einrichtungen sieht vor, 640.000 Jungen und Mädchen zu impfen. In 4 Wochen beginnt dann die für den vollen Schutz notwendige zweite Runde.